Zweiter Akt. Erste Szene. Franz instrumentalisiert Hermann.
Bei Amalia hat Franz wirklich schlechte Karten. Erfolgreicher scheint's für ihn beim Vater zu laufen.
Franz hat ganz genaue Vorstellungen davon, wie er den Vater ins Grab befördern will. Diese legt er in einem Monolog dar. Psychoterror lautet sein Rezept. Um sich selbst die Hände nicht schmutzig machen zu müssen, will er sich die schlechte gesundheitliche Verfassung, der alte Mohr hat offensichtlich ein schwaches Herz, des Vaters zunutze machen und ihm mit heftigen Nachrichten ordentlich zusetzen.
Ich erinnere mich, Franz offenbart ausführlich seinen Mordplan. Vor allem durch Schreck, Jammer und Reue will er der Gesundheit des Vaters schaden. Er weiß genau, dass sein Vater ein sehr emotionaler Mensch ist.
In dieser Absicht spinnt er seine Intrige weiter. Er instrumentalisiert den bereitwilligen Bediensteten Hermann. Dieser eignet sich besonders gut, weil er Karl zu hassen scheint. Franz hat leichtes Spiel mit ihm. Er besticht ihn mit weitreichenden Versprechungen. Unter anderem stellt er ihm die Heirat mit Amalia in Aussicht. Hermann lässt sich auf Franz ein, obwohl er schon jahrelang dem Hause Mohr treu gedient hatte. Franz weist Hermann genau an und sagt ihm, was zu tun ist.
Kleide dich um. Mach dich ganz unkenntlich. Lass dich beim Alten melden. Gib vor, du kämest geradenwegs aus Böhmen. Hättest mit meinem Bruder dem Treffen bei Prag beigewohnt. Hättest ihn auf der Wahlstatt den Geist aufgeben sehen.
Zweite Szene. Der alte Mohr erfährt vom angeblichen Tode Karls.
Mir kam es komisch vor, dass sowohl Amalia als auch der Vater sofort auf Teil 2 der Intrige reinfallen und der Geschichte Glauben schenken.
Nun ja, etwas merkwürdig ist es schon, dass sie den Diener, der seit vielen Jahren am Hof beschäftigt ist, nicht erkennen. Aber beide sind schockiert, zumal Hermann Beweise vorlegen kann, die die Wahrheit seiner Geschichte bestätigen sollen. Er legt ein Schwert vor, das angeblich Karl gehörte, und dazu noch ein Porträt von Amalia, das Karl ihm vor dem Tod anvertraut habe. Auf dem Schwert steht mit Blut geschrieben: Franz, verlass meine Amalia nicht, und Amalia, deinen Eid zerbrach der allgegenwärtige Tod.
Amalia und der alte Mohr halten die Beweise für echt und fallen auf die Intrige herein. Der Vater ist verzweifelt. In den Regieanweisungen steht: schlägt mit geballter Faust wider Brust und Stirn.
Ja, er macht sich heftigste Selbstvorwürfe und verflucht den Einfluss von Franz. Amalia liest ihm auf seinen Wunsch die Geschichte vom verlorenen Sohn aus der Bibel vor. Der alte Mohr fällt vor Schreck in Ohnmacht. Franz hält ihn sogar für tot und triumphiert in einem Monolog über seinen Tod.
Dritte Szene. Widersprüche des Räuberlebens.
Bevor wir erfahren, wie es mit den beiden Trauernden weitergeht, werden wir zunächst aus Spiegelbergs Perspektive über das Räuberdasein informiert. Was für ein skrupelloser Räuber Spiegelberg doch ist. Die Geschichte über das Nonnenkloster, die er Ratzmann berichtet, habe ich als grauenhaft in Erinnerung.
In der Tat eine furchtbare Geschichte, die zeigt, dass sich nicht alle Räuber ehrenhaft verhalten.
Was genau hat Spiegelberg erlebt?
Er hat, ohne offensichtlichen Grund, mit seinen Kumpanen nachts ein Kloster überfallen. Zusammen mit Grimm, einem anderen Räuber, entwendete er die Schlüssel und drang in das Kloster ein, um den Nonnen ihre Kleider zu stehlen. Daraufhin stürmten die anderen Räuber das Kloster. Sie schreckten vor nichts zurück, vergewaltigten die hilflosen Frauen. Manche sollen sogar aus Angst in ihre Zellen uriniert haben. Und Spiegelberg erfreute sich an diesem Anblick.
Wie aber verhält sich Karl?
Über ihn erfahren wir in derselben Szene, dass er eine ganze Stadt angezündet hat, um Roller, einen Räuberkumpanen, vor dem Scheiterhaufen zu bewahren. Das zeigt, dass Karl jedenfalls seine Verpflichtungen den Räubern gegenüber wichtig nimmt.
Nicht nur Spiegelberg kennt seine Grenzen nicht. Ich erinnere mich, dass Schufterle, ein anderer Räuber, stolz berichtet, er habe beim Überfall auf die Stadt einen Jungen in die Flammen geworfen.
Immerhin verurteilt Karl diese Tat zutiefst. Er billigt ein solches Verhalten nicht und schickt Schufterle weg. Dieser Vorfall lässt Karl zum ersten Mal am Räuberdasein zweifeln. Er stellt sich die Frage:
Wer kann der Flamme befehlen, dass sie nicht auch durch die gesegneten Saaten wüte, wenn sie das Genist der Hornisse zerstören soll?
Karl erkennt, dass sich Unrecht nicht gänzlich vermeiden lässt. Doch trotz seiner Zweifel bleibt er der Bande verbunden, und sei es, weil sie treu zu ihrem Hauptmann steht. Die Räuber sind umzingelt von mehr als 1000 Husaren. Sie sind eindeutig in der Unterzahl und scheinen keine Chance zu haben. Ein Pastor unterbreitet der Räuberbande ein Friedensangebot. Sie soll ihren Räuberhauptmann ausliefern und würde dafür die Freiheit erhalten.
In der Tat ein sehr verlockendes Angebot. Trotzdem bekennen sich die Räuber, ohne mit der Wimper zu zucken, zu ihrem Hauptmann. Eine Auslieferung Karls kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Damit riskieren sie ihre eigene Freiheit. Das ist in der Tat ein großer Treuebeweis. Wie aber ergeht es unterdessen Franz und Amalia im Schloss des Vaters?